Wendepunkte 4.0, der Podcast über Leadership, Unternehmensentwicklung und Karrierethemen. Für Führungskräfte, Gründer und Unternehmer, die Bewährtes schätzen, aber auch in Frage stellen. Denken Sie mit uns quer, perspektivisch, aber vor allem in Lösungen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening. Ich begrüße ganz herzlich hier in unserem virtuellen Podcaststudio Rainer Guse. Hallo Rainer.
Hallo Corinna.
Ja, Rainer, wir hatten ja in der Folge 2 von unserem Podcast darüber gesprochen, dass Leadership Mut und Aufgeschlossenheit erfordert. Und wir haben uns ausgetauscht und auch beschlossen, dass wir ja das Thema nochmal so ein bisschen detaillieren wollen, ein bisschen vertiefen möchten an der Stelle. Und als Überleitung würde ich gerne mal damit anfangen, dich zu fragen, wo hast du denn in den letzten Jahren Mut bewiesen? Ja, wo hast du einfach auch für dich Aufgeschlossenheit gezeigt oder auch zeigen müssen? Und was hat dich in Bezug so auf Veränderungen tatsächlich auch geprägt? Vielleicht nehmen wir das so als Einstieg in unsere heutige Folge.
Ja, gerne, Corinna. Ich nehme den Ball gleich mal auf. Was mich geprägt hat, war einfach halt auch von dem Typ her, dem ich einfach bin, so ein paar Grundsätze, die ich auch in den vergangenen Jahren immer sehr intensiv gelebt habe, war zum Beispiel die Maxime, wenn es etwas Neues gibt, dann kann ich mir das auch so aneignen, dass ich das anderen weiter erklären kann. Das hat eine natürliche Neugierde in mir geweckt, die über die Jahre immer weiter gewachsen ist. Und wie du schon gesagt hast, wir kommen ja beide aus der Bank halt auch raus. Das hat mich auch bankseitig immer sehr geprägt. Und da eben halt auch schon in die Zukunft zu gucken, Strategie zu planen, das war auch jahrelang immer mein Hauptberuf, auch nach vorne zu gucken, was verändert sich und wie kann ich heute schon die Zukunft gestalten und die richtigen Flöcke zu setzen, damit die langfristig wirken. Das war so das, was mich halt auch geprägt hat. Und im Laufe der Jahre, gerade so ab 2008, 2010, kamen dann eben die ganzen digitalen Komponenten halt auch immer verstärkter dazu. Und was eben damals schon eine Begleiterscheinung war, dass man selbst immer so ein bisschen als Spinner dargestellt worden ist, gerade was so digitalisierte Themen anbelangt. Aber nach 3, 4, 5 Jahren haben dann Leute mit mal gesagt, ah Mensch, das hat der Guse schon vor 4, 5 Jahren erzählt. Und daran merkt man auch, dieser Zeitraum ist viel kürzer geworden. Was man früher 3, 4, 5 Jahre waren im Vorgang, sind heute maximal 1,5, 2 Jahre, die man vorausdenkt, dann holt einen die Zukunft ein dort in dem Bereich. Und bei dir ist es ja auch ähnlich gewesen. Du hast ja auch sehr früh, und so haben wir uns ja auch kennengelernt, da innovativ nach vorne gedacht und auch viele Komponenten aufgenommen, was für viele Unternehmen ja noch Neuland waren. Wie war das bei dir, Corinna?
Ja, ich habe mir tatsächlich in der Bank 2007, 2008 quasi das erste Mal intensiv mit Zukunftsthemen, mit Megatrends beschäftigt. Wie wird das Banking der Zukunft beeinflusst? Von welchen Einflussfaktoren von außen? Wie werden die Rahmenbedingungen in der Zukunft sein? Und ja, von da an hat mich eigentlich dieses große Themenfeld nicht mehr losgelassen. Also ich hatte da, wenn man so will, ganz salopp formuliert, Blut geleckt, Leidenschaft war geweckt und ja, mein Antrieb war wirklich einfach auch diese Neugier auf neue Themen, auf innovative Sichtweisen, Entwicklungen und das Thema Digitalisierung im Bankenumfeld, was ja so ab 2010 auch wirklich nochmal an Dynamik dann auch gewonnen hatte, habe ich dann auch tatsächlich mit hauptberuflich dann auch getrieben. Also ich bin ja dann aus der Bank herausgegangen, zum Verband gewechselt und habe dort rund um das Thema Multichannel, haben wir es damals noch genannt, Omnichannel, Social Media, in diesem Bereich gearbeitet und gewirkt und das Thema Digitalisierung im Finanzsektor mit vorangetrieben und auch versucht, mit anzustiften. Also ich wollte einfach ein Stück weit in den Banken auch Mut tatsächlich auch aussprechen, die Entscheider, aber auch die operativ tätigen Mitarbeiter dazu ermutigen, nehmt euch diesen neuen Themen an, geht drauf ein, setzt euch mit auseinander. Wir können die Zukunft nicht ausblenden. Also auch wenn wir zu der Zeit, das war ja 2010, 2011, 2012, auch wenn zu der Zeit die Wertschöpfung noch sehr stark analog geprägt war und natürlich das Fialgeschäft zu der Zeit noch mit die wichtigste Komponente war, der wichtigste Vertriebskanal, konnte man damals schon ableiten, das wird auf lange Sicht definitiv nicht so bleiben. Und wie kann man damit umgehen? Und da war vor allem meine Erfahrung, dass dass meine Tätigkeit so als Anstifterin oder auch als Augenöffnerin, so habe ich mich auch gesehen, dass ich da nicht immer so ganz willkommen war oder auch manchmal eine gewisse Skeptik oder auch Ablehnung dann erfahren habe. Also dass wirklich auf Entscheiderebene auch eine gewisse emotionale Distanz einfach zu den Themen war und man wirklich sich nicht vorstellen konnte auf Seiten der Management-Ebene, dass diese Themen Digitalisierung so entscheidend sein werden, dass wirklich Geschäftsmodelle nachhaltig verändert werden. Und da habe ich einfach gemerkt, dass Veränderungen niemanden leicht fallen in so gewachsenen Organisationsstrukturen, also weder auf Management, Führungsebene noch auf der operativen Ebene im Bereich der Mitarbeiter. Und man wirklich ganz, ganz viel Zeit dafür einplanen muss und vor allem ja auch positiv an die Dinge herangehen muss, mit viel Fingerspitzengefühl, mit viel Empathie. Und ja, von daher, man kann eine Entscheidung treffen, sich bestimmten Themen anzunähern oder an bestimmte Bereiche aufzugreifen, aber das heißt noch lange nicht, dass dann auch daraus erfolgreiche Projekte resultieren. Also da gehört noch ganz viel weitere Tätigkeitsfelder und Überzeugungsarbeit dazu, dass dann auch wirklich alle an einem Strang ziehen. Also das ist so meine Erfahrung, die ich mal so in kurzen Worten zusammenfasse. Wie gesagt, es ist schon ziemlich lange her, 10 Jahre. Das waren so die Anfänge, die ich im Bereich der Digitalisierung im Finanzsektor dort begleitet habe. Und ganz viel Erfahrung, die ich da mitgenommen habe und die ich natürlich auch ein Stück weit jetzt noch in meine Arbeit mit einfließe. Lasse, klar.
Ja, da sagst du schon und gibst einen Ausblick so ein bisschen auch auf die Strukturen, die dazu geführt haben, dass sich eben vielleicht das eine oder andere nicht so stark ausgeprägt hat. Und da würde ich gerne mit dir auch nochmal ein bisschen drüber sprechen. Was hat für Strukturveränderungen auch dazu geführt, dass wir jetzt noch an dem Punkt sind, an dem wir stehen, und wie sind wir damit umgegangen? Ich habe das in der Vergangenheit ja immer so wahrgenommen, dass das auch gerade, was so die ganze Regulatorik und alles angegangen wurde, hier in Deutschland sehr stark den Entscheider eingeengt hat. Das hat also dazu geführt, und so habe ich es wahrgenommen, dass auch zum Beispiel in Deutschland gar nicht die Luft und der Freiraum war, dass man zum Beispiel mit Venture Capital eine Kultur aufgebaut hat, die nachhaltig gewirkt hat, um halt auch mal diese Einhorns in einer Form zu kreieren, also die Startups, die 1 Milliarde Umsatz generieren, wie es zum Beispiel in anderen Ländern der Fall ist. Das hat überhaupt nicht bei uns stattgefunden, weil man meines Erachtens eine Sache sehr stark und unterausgeprägt vorgenommen hat, war die Sache, die Chancen zu erkennen, die eben halt auch mit dem neuen Gut und Handel mit den Daten eben dort war. Da waren andere Länder einfach anders unterwegs als wir. Und ich mache es immer fest und versuche das zu plakatieren. Eigentlich war es gar kein großer Unterschied. Es hängt eigentlich nur an einem einzigen Buchstaben, was Deutschland von anderen Ländern unterscheidet. Da, wo andere Länder von Datenschatz reden, reden wir hier in Deutschland von Datenschutz. Also es ist nur ein Buchstabe mit einer riesigen Auswirkung. Und das muss man sich immer mal wieder auf der Zunge zergehen lassen, was da hinterhängt und was das für Auswirkungen hat. Andere Länder haben auch eine Möglichkeit, sage ich mal, nicht so stark rechtsorientiert, also dem Recht entsprechend sich konform zu zeigen, sondern da wird das Recht auch ab und zu mal gebeugt in dem Bereich oder gedehnt, sage ich mal. Und auch dadurch entstehen innovativ neue Gedanken und neue Geschäftsfelder, wo dann eben die Rahmenbedingungen hinterher wieder angepasst werden und in Form gebracht werden. Da sind wir etwas stärker geprägt, dadurch, dass unser Bürokratiekorsett sehr eng ist, werden viele gute Ideen schon gleich im Keim erstickt. Und dazu zählt natürlich auch die Rahmenbedingungen, Infrastruktur. Und ich könnte das jetzt elendig lang ausführen mit 5G, mit KI. Und wir haben zig Beispiele dort, die wir da jetzt bringen können. Wie nimmst du diesen Strukturwandel wahr? Und wie hast du diese strukturellen Nachteile, die wir hier in Deutschland haben, wie wirken die auf dich und dein Business?
Also zum Strukturwandel, da möchte ich vielleicht auch dir ein Stück weit widersprechen, Rainer. Ich glaube, es ist immer sehr einfach, Gründe von außen, Rahmenbedingungen von außen vorzuschieben oder die zu erwähnen. Wir sind aufgrund von 5G, wir sind aus den und den Gründen einfach noch nicht so weit wie möglicherweise die USA oder Länder Asien etc. Ich glaube, da machen wir es uns ein bisschen leicht. Wir müssen da schon einfach auch mal schauen, wie hat sich die Management-Ebene in dem jeweiligen Unternehmen oder auch in der Branche aufgestellt. War man tatsächlich Treiber des Wandels oder war man eher Hemmschuh? Hat man zu lange am alten analogen Geschäftsmodell festgehalten? Und da muss man einfach feststellen, in den letzten 15 Jahren hat sich deutlich gezeigt, dass die analogen Geschäftsmodelle, Wertschöpfungsketten der Vergangenheit einfach so nicht weiterführen lassen. Also man kann das nicht so fortschreiben, wie es in der Vergangenheit war. Wir reden ja auch hier von der sogenannten VUCA-Welt. Wir haben es mit einem volatilen, unsicheren, komplexen und ambivalenten Umfeld zu tun. Und das ist der Punkt, ein Wendepunkt, um hier auch nochmal den Bezug zu unserem Podcast auch herzustellen, dass natürlich an der Management-Ebene die Entscheider, die Geschäftsführer, Vorstände und auch zweite, dritte Führungsebene natürlich auch erkennen muss, welchen Wendepunkt haben wir? Haben wir einen Wendepunkt erreicht? Und wenn ja, wie sieht der aus? Was ist zu tun? Wie müssen wir handeln? Und ich denke, das war so ein Punkt. Ich spreche auch da gerne von dem retardierenden Faktor. Man hat es so lange hinausgezögert, weil natürlich die eigenen Zahlen, also betriebswirtschaftliche Grundlagen, vielleicht auch gar keinen Anlass direkt gegeben haben, etwas zu verändern. Man hat einfach daran festgehalten, man hat seine Produkte, sein Dienstleistungsangebot, sein Portfolio so fortgeführt, wie man es die letzten Jahrzehnte oder 100 Jahre, je nachdem, wie alt das Unternehmen war, so fortgeführt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den auch ein ausgezeichnetes Management dann auch tatsächlich ausmacht. Wie kritisch kann man auch tatsächlich mit dem eigenen Geschäftsmodell sich auseinandersetzen und auch aufgeschlossen zu sein für die Zukunft und auch Trends frühzeitig zu erkennen? Also wenn sich im Jahr 2019, 2020 erstmalig wirklich intensiv mit Digitalisierungsprojekten, KI und diesen Themen auseinandergesetzt wird, dann stellt sich ja die Frage, was ist denn die letzten 15 Jahre gewesen? Also Digitalisierung ist ja nun keine Entwicklung der jüngsten Zeit, sondern das war schon frühzeitig zu sehen, dass das eine Riesenwelle wird, die im Grunde unsere gesamte Ökonomie auf den Kopf stellt. Also unsere Wertschöpfungsketten, ich habe es gerade angerissen, die sind unterbrochen. Wir haben es hier wirklich mit einer modularen Wertschöpfung zu tun. Wir reden von Plattformökonomie, die sich jetzt in den letzten Jahren entwickelt hat. Und die hat sich ja vor allem auch durch die Wettbewerber von außen so entwickelt. Und wenn wir über Strukturwandel sprechen, dann heißt es auch ganz klar, dass man natürlich als Unternehmer, als als Geschäftsführer oder auch verantwortliche Führungskräfte wirklich sich an die, ich sag's auch mal jetzt ganz direkt, an die eigene Nase fassen muss. Haben wir wirklich frühzeitig eine Weichenstellung herbeigeführt? Haben wir den Wettbewerb erkannt? Haben wir auch gesehen, dass, über den Tellerrand hinaus vielleicht ein Unternehmen, was nicht auf horizontaler Ebene gewirkt hat und vielleicht auch ein Start-up, was man vielleicht auch unterschätzt hat in der Anfangszeit, hat man das wirklich im Fokus gehabt, hat man sich da auseinandergesetzt und hat man auch das einfach für sich und fürs eigene Geschäftsmodell adaptiert. Und ich glaube, das ist unzureichend erfolgt. Man fühlte sich zu sicher, vielleicht war man auch ein Stück weit in dieser Komfortzone schon gefangen, aber jetzt haben wir diese Situation, dass vor allem diese multinationalen Technologieunternehmen, GAFA, Speziell natürlich Google, Apple, Facebook und Amazon oder aus im asiatischen Bereich natürlich Alibaba und Tencent, genau diese Plattformökonomie so stark vorangebracht haben, dass einzelne Unternehmen jetzt kaum noch dagegen ankämpfen können und im Grunde mit schauen müssen, wie können wir unsere Position in diesem neuen Gefüge auch finden. Und von daher, du hast es neulich auch gesagt, es ist nicht 5:12, was hast du gesagt? Welche Uhrzeit haben wir es heute?
Wenn
wir
in meinen Vortragen, dann sage ich das oft, dass wir also von der Entwicklung hier her, und das kommt ja aus der Struktur her auch, dass es nicht mehr 5:12 ist, sondern nicht 5:12, es ist 10:30 und um 13 Uhr geht der letzte Zug, um mal die Dramatik auch wieder ins Spiel zu bringen, wo wir hier eigentlich sind. Und ich glaube, das ist genau das, was vielen nicht bewusst ist. Jetzt kann man elendig lang Ausreden dafür suchen und auch Begründungen. Wir haben den längsten Aufschwung in der Nachkriegsgeschichte. Es war eigentlich alles gut vorhanden. Wohlstand hat sich weiterentwickelt, auch mit den ganzen Vor- und Nachteilen in dem Bereich. Aber letztendlich kann man dafür unheimlich viele Ausreden finden für das Nichthandeln. Und dass es viel zu oft passiert, dass man durch Nichthandeln quasi das Nichthandeln noch belohnt hat durch die positive Weiterentwicklung, vermeintlich. Aber ein Land nach vorne zu bringen und im internationalen Wettbewerb auch so aufzustellen, dass es zukunftssichernd ist, das muss jetzt dringend auch hier passieren und von allen mitgetragen werden. Und da sind wir natürlich auch bei Veränderungen sehr schnell bei den Strukturen, die verändert werden müssen, von der Politik, von den Wirtschaft und von den handelnden Personen in dem Bereich. Und dazu zähle ich auch die Unternehmer. Und ich sage mal, auch meine Altersklasse in dem Bereich muss komplett umdenken in dem, was ich entscheide und wo ich entscheide, in welchen Bereichen. Und da möchte ich zumindest noch einen Punkt mit aufführen, der auch für eine Erklärung sicherlich hergenommen wird. Die Unternehmenslenker, die jetzt in der Entscheidungsrolle sind, oftmals haben im Prinzip diese Kernkompetenz im Rahmen ihrer Weiterbildung, Aufstiegsförderung und Studium nie mitbekommen, müssen jetzt aber auf Feldern entscheiden, wo nicht die Kernkompetenz liegt. Und da bin ich vollkommen bei dir. Da brauchen wir neue Modelle. Wir brauchen neue Arbeitsweisen, was ja auch schon ausgeprägt ist durch das berühmten agilen Arbeitsweisen, die halt umgesetzt werden, wo es hierarchiefrei auch geht und mit anderen Mindset umgegangen wird und wo die Unternehmen wirklich zukunftssicher aufgestellt wird, dieses vernetzte Denken und das vernetzte Arbeiten eben halt auch gelernt wird. Und so schlimm Corona auch ist, aber das, was im letzten Vierteljahr hier passiert ist, hätten wir unter normalen Umständen mindestens 10 Jahre für gebraucht, sage ich so, wie es ist. Und so meine ich das auch. Und jetzt diesen Schwung auch zu nehmen und da wirklich Gas zu geben und die Rahmenbedingungen zu setzen, die Flöcke zu setzen, die Voraussetzungen zu schaffen, ist ein hehres Ziel, was aber die Verantwortlichen. Und ich glaube, jetzt hat jeder gemerkt, was die Stunde geschlagen ist, halt auch umsetzen muss. Und da möchte ich eben halt auch im Weiteren da mit dir genau mal hingucken. Wir haben ja jetzt mal die Vergangenheit betrachtet und den Ist-Zustand erhoben. Aber ich möchte mit dir zusammen halt auch in die Zukunft gucken, dass wir jetzt nicht nur analysieren, sondern dass wir auch konkret aus der Praxis heraus Ratschläge und Empfehlungen halt auch geben, wo auch Unternehmer das als Information, als Innovation eben halt hinnehmen können und daran drüber nachdenken. Und wenn wir über das Nachdenken anregen, dann haben wir unserem Titel wieder gerecht geworden, diese Wendepunkte aufzunehmen und eine andere Denkweise eben herbeizuführen. Das wäre auch so nach vorne gesehen mein Wunsch.
Genau, absolut. Ja, aber ganz kurz noch, wenn wir eben gerade über GAFA sprechen und auch Tencent, Alibaba aus Asien. Bitte?
Baidu.
Genau. BAT, die Abkürzung, genau, für die drei agierenden Unternehmen. Die werden ja oder sind ausgezeichnet durch ihre Strukturen, durch diese Vernetztheit. Sie sind ein digitales Ökosystem und das ist ja im Grunde genommen auch genau das, was ganz, ganz viele Unternehmen auch unterscheidet, vernetzt zu denken, vernetzt zu agieren, nicht in Silos zu denken, sich abzuschotten von anderen, sich und seine Unternehmensgrenzen zu sichern. Das ist so ein ganz wesentlicher Punkt, was tatsächlich als erstes auch angegangen werden muss, dass man wirklich rauskommt aus dieser Isolation oder auch aus diesem statischen Abschotten hin zu einer Vernetzung. vernetzten Organisation, weil ich bin der Überzeugung, dass in Zukunft wirklich nur Unternehmen eine reelle Chance haben, erfolgreich Wertschöpfung zu betreiben, wenn sie es schaffen, ja, im Grunde um digitale Knotenpunkte auch darzustellen. Und das funktioniert nur, wenn ich genau diese Offenheit auch in einer Organisation habe. Und da sprechen wir nicht davon, dass ich Offenheit habe in Bezug auf Schnittstellen, sondern vor allem Offenheit in Bezug auf kulturelle und organisatorische Voraussetzungen. Also das ist auch so ein wesentlicher Punkt, den wir so als erstes mit ins Visier oder in Fokus nehmen sollten. Und Rainer, das ist, glaube ich, auch eine ziemlich gute Überleitung. Du warst ja vor einiger Zeit im Silicon Valley und hast ja auch von dort die sogenannten 12 Erfolgsprinzipien mitgebracht. Was zeichnet Unternehmen im Silicon Valley tatsächlich aus? Und ja, da haben wir gesagt, da wollen wir wirklich in einer separaten Folge mal drüber sprechen. Wollen die einfach mal uns anschauen, wollen die diskutieren und wollen auch ableiten, welche Erfolgsprinzipien können wir adaptieren auf uns hier in Deutschland, auf Unternehmen, die wir betreuen oder auf Zuhörer, die uns zugeschaltet sind, die unseren Podcast verfolgen. Und das soll unser Ausblick sein, dass wir wirklich herzlich dazu einladen, lauschen Sie unserer nächsten Folge, wenn wir nämlich diese 12 Erfolgsprinzipien aus dem Silicon Valley diskutieren. Oder Rainer, habe ich das ja, so richtig auf jeden Fall formuliert?
Auf jeden Fall ist das der richtige Ansatz dort, dass wir da die Überleitung hinbekommen. Der Amerikaner sagt zu dem, was du jetzt alles geschildert hast, sharing is caring, und das ist halt auch ein Paradigmenwechsel in der Sichtweise der Unternehmen, die sich eben halt oftmals abgeschottet haben und ihre sehr hochwertige Arbeit geleistet haben. Aber zukünftig wird es halt vernetzt laufen, einfach auch unter der Prämisse, dass wir eben andere Rahmenbedingungen über 5G kriegen, über IoT, also Internet of Things, dass auch Maschinen miteinander interagieren und wir die Kraft und das Wissen und die Qualifikation der Mitarbeiter einfach kanalisiert anders einsetzen müssen, dass es der Sache mehr dient und der Geschwindigkeit auch gerecht werden, mit der sich Prozesse verändern. Und da würde ich gerne auch in der nächsten Folge mit dir drüber reden, dass wir einfach mal diese 12 Grundsätze, die wir da eben für uns festgehalten haben, einfach mal durchdeklarieren und was bedeutet das für die Unternehmen hier in Deutschland. Da freue ich mich drauf.
Super. Rainer, toller Ausblick. Ich freue mich auch auf die Folge, die wir in Kürze aufnehmen werden und dann natürlich auch über unseren Podcast dann entsprechend veröffentlichen. Liebe Zuhörer, wir sagen danke für das heutige Zuhören von Ihrer Seite. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Folgen Sie auch gerne uns auf dem in unserer Facebook-Gruppe. Schalten Sie sich dort gerne zu. Diskutieren Sie mit uns dort gemeinsam die Themen aus dem Podcast. Ja, und bleiben Sie gesund, bleiben Sie gespannt. Bis bald, Ihre Corinna Pomereni.
Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.